Was müssen Polizisten sagen, wenn sie einen Zeugen vernehmen? Weißt du das? Wir wissen, wen du fragen kannst. Du kannst die Studierenden an der Heinrich-Heine-Universität fragen, im Programm von Professor Dr. Anne Schneider, die eine literarische Rechtsberatung anbietet. Wir haben mit ihr gesprochen und uns genau erklären lassen, was das ist.
Genau, wir haben gelernt, was eigentlich ein Mord ist und welche Fehler besonders häufig in Büchern oder Filmen gemacht werden. Mach du sie nicht, hör dir die Folge an.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Das ist Folge 304 von Die Zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Verlag und im Self-Publishing. Und mir gegenüber sitzt jetzt eine unfassbar erfolgreiche, frisch gebackene Leipziger Buchmesse-Queen, die wunderbare Vera Nentwich. Und ich bin super gespannt, wie ihr erster Stand auf einer großen Messe gelaufen ist. Ich bin übrigens Tamara Leonhardt und war nicht auf der Messe und hatte auch keinen Stand und bin auch nicht erfolgreich.
Naja, also Letzteres würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ne?
Und naja, mit dir kann ich nicht mehr mithalten.
Ja, das kannst du ja nächstes Jahr aufholen.
Erzähl mal, wie war es denn mit deinem eigenen Stand auf der LBM?
Also ich sag mal so, es war absolut mega. Es war absolut der Hammer. Also wenn du mir das vorher so gesagt hast, klar, ich habe natürlich schon gehofft, dass ich da mit einem positiven Erlebnis rauskomme, aber es war wirklich durchweg eine Endorphinflutung und ja, und irgendwie alles richtig gemacht. So keine großen Fehler gemacht. Also es ist an dem klar, ich war natürlich schon auch nervös, als ich am Mittwoch dann hier mein Auto vollgepackt habe. Ich hatte mir extra noch so Euro-Kiste noch gekauft, 10 Stück und habe 354 Bücher eingepackt und war dann, ach, hast du vielleicht das Richtige, hast du das vergessen und so, ne? Und das war natürlich, da war schon eine gewisse Nervosität da. Und am Donnerstag dann losging, die haben also die offizielle Messe beginnt, ist ja um 10 Uhr, aber um 9:45 machen die immer schon die Pforten auf. Und wir waren in Halle 4 und das hintere Ende von Halle 4 war voll besetzt mit allem, was so Woman's, Dark, Spicy, was es da sonst noch so gibt. Okay. Die Hälfte der Halle war Anstehbereich, um sich bei Lux was signieren zu lassen. Ne? Und wenn dann so wenn dann gesagt wurde, 9:45, so wir öffnen die Tore, dann war das so ein bisschen, wie man das im Western so kennt, wenn der Cowboy schon hört, dass die Büffelherde kommt. Du hörtest erst nur Getrappel, dann ein Windhauch und dann rasten die jungen Menschen an uns vorbei. Ne?
Und dann platt getrampelte Prärie.
Ja, genau.
Danke für dieses Bild.
Und wir waren ja direkt, wir hatten ja direkt Gang A, das ist direkt hinterm Eingang. Und ne, und dann wirklich diese Horden an jungen Menschen, die an uns vorbei rannten, liefen. Und ich am ersten Moment dachte ich so, also wenn das jetzt so bleibt, dass die immer alle nur mit in Tempo an uns vorbeirennen, dann gute Nacht. Ne? Aber so spät nach einer halben Stunde war der erste Schwung weg und dann fing das auch schon an, plötzlich blieben die Leute an unserem Stand stehen. Mhm. Und man muss wirklich sagen, also unser Standkonzept, das mit der Krimi-Kombo und dem Banner mit unserem Foto drauf, das war absolut der Hammer. Ne?
Ja, also ich muss sagen, ich war auch echt begeistert, als ich die Fotos gesehen habe vom Stand, dass ihr da so eine Tapete hattet überall. Das sah richtig schick aus. Ich dachte eigentlich, Vera, nüchtern, wie sie ist. Also sehr, sehr hübsch so, zumindest auf den Bildern.
Nee, war auch wirklich so. Und wir hatten wirklich auch in der Halle so das Alleinstellungsmerkmal. Es waren zwar auch ein paar größere Verlage da, die natürlich auch irgendwie Krimis im Portfolio hatten, aber wir waren halt wirklich monothematisch eindeutig Krimi. Ne? Und dann noch auf einer durchaus originellen Art und Weise dargestellt. Mhm. Dazu kam, dass wir quasi da vorne an, also wenn man auf den Gang zulief, man lief quasi direkt auf uns zu. Und,
ja, cool.
Und also es sind sehr, sehr viele Leute stehen geblieben wegen des Fotos. Und was ich dann wirklich auch gelernt habe, ist, wie sehr dann die Cover und vor allen Dingen die Titel der Biene Hagen Bücher, wie sehr die Leute locken.
Mhm.
Wir hatten cool. ja, wenn man so den Stand, du hast ja dann an der Seite zwei Meter und dann hinten drei, in der Mitte ja. hatten wir halt das Banner mit unserem Foto drauf. So, und hatten also die rechte Seite, wenn man vor dem Stand steht, da war alles Biene Hagen. So mit dem, ist ja so ein durchgängiges Cover-Konzept. Und also, wie viele Leute allein da stehen geblieben sind und nur die Titel gelesen haben. Ne?
Ja, cool.
Wir haben dann auch sehr schnell so ein Gefühl dafür bekommen, wo greifen sie hin. Und ich muss jetzt hier mal ein Shoutout machen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hören wird, an meine liebe Freundin Waltraud, die mich ja begleitet hat. Sie ist ja gelernte Einzelhändlerin, hat im Kaufhaus gelernt und hat ihre ganzen Kenntnisse in Produktpräsentation und so ausgepackt. Und wir haben dann die Stände so umsortiert, dass wir genau gesehen haben, also das sind die Titel, die am meisten aufmerksam sind, die machen wir in Griffhöhe, was machen wir in Blickhöhe, ne, und so.
Mhm.
Und das hat mega, also Tote singen selten schief war das, glaube ich, am meisten angepackte Buch.
Okay.
Ne, der Titel, der kam sowas von an. Ne? Und also wie viele Leute dann da stehen blieben. Wir haben natürlich, ne, wie du mich erkennst, die, wenn die dann da kurz innehielten, natürlich angesprochen. Ne? Was auch wirklich gut war, also nicht einer war da, der dann irgendwie ungehalten reagiert hat. Ganz im Gegenteil. Ne? Also wir haben dann erzählt und was halt wirklich auch richtig gut funktioniert hat, dass wir, ja, wirklich so das gesamte Krimi-Portfolio abdecken konnten. Ne? Wir haben dann halt gefragt, ne, mögen Sie Krimis? Die meisten haben ja gesagt, also es waren nur ein, zwei, die sagten, nee, eigentlich nicht. Aber auch die sind dann trotzdem an den Stand gekommen, weil sie es toll fanden. Und dann konnten wir halt immer fragen, ne, ist das mehr so die humorvolle Richtung oder mehr so die etwas intensivere Richtung? Und ne, entweder war es dann bei mir oder bei Kerstin.
Ja, yeah, ja.
Ne?
Yeah.
Und also wir konnten wirklich das Portfolio abdecken, außer blutig. Blutig haben wir festgestellt, haben wir nicht. Aber Kerstin überlegt jetzt, einen blutigen Krimi zu schreiben. sehr zum Leidwesen ihres Mannes, der dann nach dem Testlesen wieder nicht schlafen kann. Aber
oh.
Und das, also es ist wirklich, ne, also wir, der Donnerstag, das war so nach einer halben Stunde, als so die erste ran war, plötzlich standen die Leute da und dann, und die haben direkt gekauft. Und das war der Wahnsinn. Wir waren echt völlig baff. Es war auch so, dass die Leute dann häufig halt Tote singen selten schief. Das hat gegriffen. Das hat man dann auch so positioniert, dass das direkt am Gang war, in Griffhöhe. Yeah. So, dann ist natürlich jemand von uns darauf zu. Hallo, Sie mögen Krimis und so, welche denn? Und dann haben wir erzählt, hier die Steuerfachangestellte da, die Frau Appeldorn. Interessanterweise haben dann mehr Leute Frau Appeldorn gekauft.
Aha.
Also ich habe leicht mehr Frau Appeldorn verkauft als Biene, obwohl es von Biene neun Bücher gibt und von Frau Appeldorn nur drei.
Hm.
Und das war teilweise wirklich, ne? Also wir haben uns da manchmal angeguckt, also dann haben wir gesagt, ja, da haben wir noch die in Ruhestand getriebene Chefsekretärin. Meistens haben wir dann irgendwie ein Buch genommen, den in die Hand gedrückt, ne? So alte Verkäufertaktik. So, und da war es dann Leute, sagen, oh ja, super, das klingt toll. Wie viel sind da? Drei? Ja, ich kaufe gleich alle drei.
Ja, da ist die Hürde natürlich nicht so groß, wenn es eine frische Reihe ist. Da kann ich noch gut mit einsteigen. Neun ist dann vielleicht eher so, boah, da muss ich ganz schön viel nachlesen.
Ja, gut, die haben dann immer gefragt, ne, kann man das losgelöst lesen? Und ich hatte ja erzählt, dass ich von dem ersten Teil von Biene Hagen ja nur noch 22 Stück hatte. Die waren dann auch Samstag ausverkauft. Aber das war im Nachhinein gar nicht das Problem. Ich den super. Halt den zweiten Teil verkauft. Also es ist keiner gegangen, wenn er den ersten Teil nicht kriegte oder so. Ne?
Okay, cool.
Und ja, also ich muss sagen, ne, wie gesagt, die Beitrag habe ich schon erwähnt, Kerstins Mann, der hat uns da versorgt. Wir hatten ja eine Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer und die Megapackung Duplos. Ich habe Tonnen Duplos gefressen in den 4 Tagen. Ne? Und mit Kerstin, das passt so super. Also ich habe so ein unfassbares Glück, dass ich diese Menschen um mich rum habe. Das kann ich gar nicht genug sagen.
Schön.
Also das war absolut der Hammer. Also, und vor allen Dingen, was mich auch sehr überrascht hat, also die ersten Tage bin ich wirklich überhaupt nicht vom Stand weggekommen. Und du bist auch nicht zum Sitzen gekommen. Also wir haben einfach gestanden, aber es ist mir witzigerweise gar nicht so schwer gefallen. Also ich war, klar, du hast es bei den Füßen schon gemerkt, aber ich war nicht wirklich erschöpft. So, ne? Und also das war wirklich so, dass dieses ständige, begeisterte Feedback, was man bekommen hat, diese total glücklichen Gesichter, wenn die dann ein Buch kaufen konnten. Menschen, die wirklich, die haben mich geknuddelt, weil ich ihnen ein Buch signiert habe.
Ja? Schön.
Also so viele nette und tolle Gespräche wie da, das war absolut. Also ich kann Endorphine noch abzapfen und in Kanister bereitstellen. Also das ist, ja. Und wir haben auch wirklich durchgängig mehr oder weniger gleich viel verkauft. Am Samstag war ein leichter Peak da. Sonntag war zu unserer Überraschung etwas ruhiger. Ne? Alle hatten uns gesagt, ja, letztes Jahr wäre Sonntag so der Höhepunkt gewesen. Das war jetzt nicht so. Aber als ich am Ende des Tages dann auf die Umsatzzahlen geguckt habe, haben wir etwa genauso viel verkauft wie den Tagen vorher auch.
Okay, vielleicht war er dann einfach ein bisschen müder und dann hat es sich ruhiger angefühlt oder so.
Ja, ne, es war entspannter, du hattest mehr Zeit mit den Leuten zu reden und ich muss dir so lachen, ne, Kerstin, die war ja vor 10 Jahren schon mal auf der Buchmesse Leipzig. Jetzt muss man ja sagen, vor 10 Jahren war das ja ganz anders. Damals durfte man ja noch nicht selbst Bücher verkaufen. Da musste es immer über diese Messebuchhandlung gehen. Da gab es dann teilweise so diese Mädels, die man erst anfordern kam, die dann mit der Abrechnung kam. Das war ja immer total kompliziert. Also war sie, was den Verkaufserfolg in Leipzig geht, eher skeptisch. Die hat auch immer so in den Vorgesprächen, wenn ich sagte so, ich möchte die 150 Bücher kommen, hat sie mich immer versucht zu bremsen. Ja, ne, sei zurück, vielleicht wird das nicht so. Und dann, ne, ich komme da mit meinen 354 Büchern an. Sie hat ganze 110 dabei und dabei auch noch einzelne nur ein oder zwei Exemplare. Ich sage, du bist Samstag ausverkauft. Ne? Und sie hat auch nur noch 10 Bücher mit nach Hause genommen. Also das ist, und einige Titel waren natürlich ausverkauft. Ja. Und so. Ja, das war nicht witzig. Ne? gut, ich hätte locker 100 Bücher weniger, hätten es auch getan, dafür dann die richtigen. Ne? Weil man muss schon sagen, 99,999% der Leute, die da waren, hatten noch nie von uns gehört. Ne? So, die sind wirklich stehen geblieben, weil sie der Stand interessiert hat, weil sie Krimis interessieren. Ne? So,
aber das ist ja eigentlich jetzt abgesehen davon, dass es natürlich fürs Ego schön wäre, wenn einen jeder kennt. Ist es ja eigentlich gut, weil wenn wildfremde Leute einfach zum Stand kommen und ein Buch kaufen, das ist ja nochmal irgendwie eine höhere Auszeichnung, als wenn jemand kommt, der dich schon kennt und der dich sowieso auf dem Schirm hat.
Ja.
Weil du dadurch ja auch einfach deine Reichweite vergrößerst.
Absolut. Und wie gesagt, also ich habe sehr viel gelernt, wie so meine Cover und Titel und Sachen ankommen. Ne? Also und was ich jetzt versuche, dann natürlich jetzt auch für die zukünftigen Projekte ein bisschen mit ins Kalkül zu nehmen. Wir hatten ja dann auch so ein Gewinnspiel. Die Leute konnten auf der Karte sich da neue Krimi-Titel für meine Binaren-Krimis ausdenken. Und da gibt es schon ein paar gute. Also mein aktueller Favorit ist Tote Rentner drängeln nicht. Finde ich sehr gut.
Sehr schön.
Und,
oder Nörgeln.
Oder Nörgeln, genau, sowas, ja. Wo ich jetzt ein bisschen, da muss ich jetzt mal schimpfen. Oh. Ne? Ja,
Hoffentlich nicht mit mir.
Nein, in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer. Es waren, also wenn es hochkommt, 5 Leute an meinem Stand, die irgendwie uns vom Podcast kannten oder Podcast hören.
Also, ja, da Mensch, wo wart ihr denn alle?
Ja, das habe ich auch gedacht. Wo waren die denn? Also da habe ich jetzt ein paar mehr erwartet, muss ich jetzt mal sagen. Ne? So, kann natürlich sein, dass die alle total da im Messetrubel untergegangen sind, habe ich natürlich Verständnis für. Aber
ich habe aber auch von vielen gelesen, ich war dieses Jahr nicht.
Aber also die hatten wieder Besucher gekocht, ne?
Ja, also, ja, das habe ich auch gesehen. Und ich habe gehört, wir wurden beschenkt.
Genau. Eine Hörerin war da und brachte mir ein Tütchen mit selbstproduziertem Honig. Und,
sehr, sehr süß.
Habe ich noch im Auto.
Im doppelten Sinne.
Müssen wir dann mal sehen, wie wir den Austausch hinkriegen. Es war natürlich vereinzelt, waren schon auch Hörer und Hörerinnen da, also ist das nicht. Aber noch, also gemessen an der Hörerzahl, die wir jetzt so mittlerweile haben, waren das eher wenig. Und ich bin mal davon ausgegangen, dass von der Buchbubble doch ein paar mehr da auf der Messe war. Ich selbst bin nur 1,5 Mal dazu gekommen, mal den Stand zu verlassen. Also am Sonntagnachmittag, da war es dann eh was ruhiger, war ich dann noch bei der Preisverleihung vom Self-Publish-Buchpreis und bin mal ein bisschen rum. Ansonsten bin ich vom Stand gar nicht weggekommen. Ne? Ja. Also da war immer was los und es hat einfach riesigen Spaß gemacht. Wir waren uns auch Sonntag definitiv einig, wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Hotel habe ich schon gebucht. Wir sind sowas jetzt im Messefieber. Ne? Und Kerstin hat sehr viel gelernt über die Positionierung ihrer Titel, ne? Und was man ändern muss. Und wie gesagt, ich habe auch sehr viel mitgenommen, wie so die Cover wirken und welche Titel, wo die Leute dann hängen bleiben. Wir haben sehr viel gelernt über die Ansprache, dein Reizthema. Also wir haben...
Es ist nicht mein Reizthema.
Ich habe ja jetzt, das habe ich ja schon gepostet, insgesamt 162 Bücher verkauft. Also mein Optimum-Ziel von 150 habe ich getoppt.
Mega.
Und auch wenn ich jetzt so die Abrechnung habe, ich bin definitiv, habe alle Kosten drin, habe sogar einen leichten Überschuss.
Super.
So, und wenn man jetzt berechnet, dass ja einige Kosten jetzt nächstes Jahr nicht mehr sind, wenn wir die Sachen dann haben, ne, also ist das ja auch eine Investition. Und man kann schon davon ausgehen, dass ein bisschen davon jetzt auch nachwirkt bei Leuten, die die Bücher jetzt haben, die nachkaufen oder auch jetzt, die gesagt haben, wir nehmen Flyer mit und so. Was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade hin wollte. Wirtschaft, Erfolg. Ja, fällt mir nicht mehr ein. Egal. Ja, also ich kann nur sagen, es war die richtige Entscheidung, was zu tun. Auch da in Halle 4 waren wir, glaube ich, super gut. Die Halle war, wie ich fand, gut besucht. Wir haben auf anderen Hallen geguckt. So, also Halle 5 war vielleicht noch so gut, aber die fand ich jetzt, ich glaube, da wären wir ein bisschen mehr untergegangen.
Ja.
Wir hatten da schon ein gutes Alleinstellungsmerkmal da in der Ecke. Und ja, also wie gesagt, die Learnings sind relativ begrenzt. Weniger Bücher mitnehmen, dafür die richtigen. Ach so, mit der Ansprache, genau. Und das wollte ich noch sagen, dass wir halt wirklich knapp 50, ja locker, also 50% der Leute haben gekauft, weil wir sie quasi vom Gang dann auf den Stand geholt haben. Ne? Also wir haben uns nicht in den Weg geschmissen, aber wenn jemand stehen blieb und so guckt, die Titel las, dann ist einer von uns darauf, ne, vorsichtig hin, sie mögen Krimis oder so. Ne? Und dafür in ich sag mal, locker 95% der Fälle sind die Leute dann noch mit an den Stand gekommen und haben sich Bücher nähern. Die haben letztlich jeder gekauft, aber doch sehr, sehr hohe Quote. Ne?
Ja, du Vera, ich glaub dir das und ich muss das noch einmal klarstellen. Ich habe nie gesagt, sprich keine Leute an, sondern nur baue deinen Stand so, dass die Leute schon vor dem Ansprechen auch wissen, was sie finden. Und das hast du getan. Du sagst ja selbst, die Leute haben auf das Bild reagiert, die haben auf die Auslage reagiert. Und das ist halt die Frage, wenn ihr jetzt da nichts, wenn ihr keinen, wie war euer Titel nochmal, die Krimi?
Krimi-Kombo.
Die Krimi-Kombo, wenn ihr das nicht gehabt hättet, wenn ihr das Bild mit euch, mit dieser Waffenposition nicht gehabt hättet, wenn ihr das alles nicht so positioniert hättet, dass man gleich sieht, oh cool, da gibt's Krimis. Vielleicht wären deutlich weniger stehen geblieben. Und das ist der einzige Punkt, den ich dazu immer wieder habe. Also ich habe kein Problem damit, Leute anzusprechen, wenn sie interessiert sind.
Na gut, okay, gut. Da haben wir uns das jetzt auch geklärt. Also ich sag mal so, ich würde mir durchaus wünschen, wenn du nächstes Jahr in Halle 4, Gang A, zwischen 104 und 204, da waren nämlich die 4 Liebesautorinnen, so mit deinen Musikdramas stehst, das würde, glaube ich, sich super gut ergänzen.
Und ja, weiß ich nicht, da ich ja keine Liebesromane mehr schreibe, ob es dann sinnvoll ist, mit 4 alten Titeln dahin zu kommen, weiß ich nicht.
Naja, bis dahin kannst du ja noch was schreiben.
Ja, ich muss mal schauen. Also
ja,
prinzipiell habe ich da schon...
Holt ihr noch eine Partnerin, die Wiebke macht doch auch sowas, da macht ihr einen auf Musik da.
Ja, das machen wir jetzt erstmal in Berlin. Das ist ja so, ich sag mal, von den kleineren die größte und auch eine der etwas kostspieligeren, die aber noch deutlich unter Leipzig liegen und da testen wir das mal an.
Ja, genau, da sind wir ja auch. Ne? Also wie gesagt, Kerstin und ich sind jetzt voll im Besserfieber. Also das war mega. Ja, so. Ja. Genug des Schwärmens. Ich werde das noch ein bisschen so sitzen lassen und Und jetzt, ja, mach mal einen sehr harten Schwenk.
Weil
ja.
du mich gar nicht fragst, was ich erlebt habe.
Ach so, ja, haben wir da noch Zeit für? Sind schon 20 Minuten rum. Hast du denn viel? Ja, na gut, was hast du denn erlebt, Tamara? Dann erzähl schon.
Ich habe ein Buch rausgebracht.
Du hast ein Buch rausgebracht? Was?
Nur nicht mein eigenes.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber war tatsächlich auch spannend. Also pünktlich zum ersten Messetag haben wir von der Lounge Edition, das ist ja der neue Veröffentlichungsservice, den Sissi Steuerwald und ich gegründet haben, haben wir ein Buch von Hans-Peter Rönken rausgebracht. Und das war eine relativ zügige Aktion und war sehr intensiv. Und ich habe Nächte durchgearbeitet, damit das alles sitzt. Und also so ein bisschen Messe-Feeling hatte ich dadurch auch, einfach durch dieses Wir wollen das zur Messe noch pünktlich draußen haben und das ja war sehr spannend und intensiv. Mal so eben, können wir noch schnell ein Buch rausbringen?
Ja, kann man, ne? Ja, genau. Das ist ja super, da kommst du ja voll in den Flow, da geht das jetzt mit deinen demnächst auch schneller.
Das hoffe ich doch. Ja? Ich bin auch gerade wirklich im Schreibflow. Ich habe jetzt extra wegen der Aufnahme das Schreiben unterbrochen und bin deswegen auch ein bisschen grummelig.
Okay, gut. Ja, nee, also.
Das macht mir nämlich gerade sehr viel Spaß.
Ja, schön. Also über meine zukünftigen Schreibprojekte erzähle ich nächste Woche, weil ich da jetzt plane. Da gibt es nämlich was Großartiges, Neues, wie ich denke. Aber das machen wir nächste Woche.
Cliffhanger.
Ja, genau, jetzt müssen wir mal langsam zum Thema kommen. Und ja, ich weiß nicht, ob es ein harter Schwenk wird. Wir werden jetzt juristisch. Wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Sie ist Professorin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf im Lehrstuhl für deutsches, europäisches und internationales Recht. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Die Rede ist von Frau Professor Dr. Anne Schneider. Hallo Anne.
Hallo Vera.
Hallo, wie schön,
Hallo,
dass
Tamara.
Du da bist.
Hallo, ja, freut mich auch.
Anne, ja, wir sind ja auf dich zugekommen, oder besser gesagt, du bist erstmal auf uns zugekommen, oder auf mich besser gesagt. Ich habe ein Mail bekommen von einer deiner Studierenden und die sagten, wir bieten jetzt etwas an für Autorinnen und Autoren, eine literarische Rechtsberatung. Darunter konnte ich mir jetzt erstmal so gar nicht vorstellen und habe gesagt, da müssen wir mal drüber reden. Und das ist der Grund, warum du heute hier bist. Was kann ich mir darunter vorstellen unter literarischer Rechtsberatung?
Ja, also es ist so, dass es studentische Rechtsberatung schon länger gibt. Also man kann auch mit tatsächlichen Rechtsproblemen, wenn man irgendwie mit dem Vermieter Streit hat oder irgendwie im Arbeitsverhältnis, im Urlaubstage streitet, da kann man sich auch an juristische Fakultäten wenden. Die haben dann oft so Programme, wo Studierende diese Fragen beantworten. Ich bin ja Professorin für Strafrecht und Strafprozessrecht und da funktioniert das nicht so gut, weil Leute, die Straftaten begangen haben und das irgendwelchen Studenten erzählen, die müssen damit rechnen, dass die Studenten als Zeugen geladen werden und dann wahrheitsgemäß darüber aussagen müssen. Das heißt, in dem Bereich gibt es ziemlich wenig an Beratung. Und dann dachte ich mir, okay, wo kommt Strafrecht oft vor? Vor allem in Krimis, aber auch in aller möglichen anderen Literatur. Es gibt ja viel mehr Morde auf Papier als jetzt tatsächlich. Und dann dachte ich mir so, für viele Autoren ist es aber nicht so ganz klar, was eigentlich, ja, wie das Rechtssystem jetzt genau funktioniert, was genau einzelne Straftatbestände bedeuten. Das hat ja nicht jeder so eine juristische Ausbildung. Die Idee war jetzt, dass wenn man jetzt ein Krimi schreiben will und irgendwie wissen will, okay, ist das überhaupt strafbar? Was wäre das für eine Straftat? Oder wie funktioniert so eine Vernehmung? Dass man dann die Möglichkeit hat, unsere Studierenden anzuschreiben und die dann dazu Auskunft geben.
Aha. Sehr cool.
Ja. Jetzt schreibe ich ja so, man nennt das Cozy Crime, Kuschelkrimis. Also bei mir ermittelt eine ehemalige Steuerfachangestellte oder eine in den Ruhestand getriebene Chefsekretärin. Ist das juristisch überhaupt möglich?
Also ermitteln an und für sich kann erstmal jeder, wie kann versuchen, was herauszufinden. Das ist jetzt kein Fachbegriff. Aber natürlich gibt es für die Strafverfolgungsbehörden, also Polizei, Staatsanwaltschaft, mehr Möglichkeiten. So, die haben eine Berechtigung, die dürfen bestimmte Sachen machen. Wenn jetzt die Steuerfachangestellte irgendwo eine Durchsuchung macht, ist das erstmal wahrscheinlich ein Hausfriedensbruch. Also das ist dann einfach ein anderes Level. Und da ist natürlich irgendwie auch klar, dass diese Privatermittler ja auch in diesen Büchern oft irgendwelche Straftaten tatsächlich begehen. Das ist aber meist nicht so ein Thema, dass man das dann verfolgt.
Naja, Ja, ich glaube, das würde anders gar nicht funktionieren. Ne? Das Gleiche ist ja auch umgekehrt mit der Polizeiarbeit. Also ich habe natürlich auch mit Polizisten gesprochen. Ich habe auch immer eine Kommissarin, die meine Krimis Test liest, habe ich die Polizeiaspekte einigermaßen richtig reflektiert habe. Aber die wahre Polizeiarbeit ist ja viel zu dröge, um darüber ein Buch zu schreiben.
Ja, das ist so. Also auch wenn man sieht, was im Fernsehen zum Beispiel Staatsanwälte, wo die überall rumlaufen oder so, wenn man dann sieht, wie es in der Realität ist, das weicht natürlich schon ab. Und das ist so also ein bisschen letztendlich die Gratwanderung bei dieser Art von Projekten. Die Frage ist eben, wollen Autoren wirklich authentisch alles schildern oder sagt man sich, man nimmt sich ein bisschen Freiheit, weil die Polizei eben spannendere Sachen erleben soll, als dass sie am Telefon hängt und irgendwelche Datenbanken abruft. So, und das kann man auch entscheiden für sich. Also unser Angebot ist dann eher, dass man so die Möglichkeit hat, wenn man was authentisch haben will, dass man das dann weiß. Und es kann auch auf Spezialfragen beschränkt sein, die man irgendwie braucht. Was weiß ich, ob ein Testament wirksam ist oder so, kann ich mir auch vorstellen, dass es in Büchern eine Rolle spielt. Und was da die Voraussetzungen sind, weiß man vielleicht als Nicht-Jurist, Nicht-Juristin nicht so ohne weiteres.
Ja, das stimmt. Wie habe ich mir das jetzt konkret vorzustellen? Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Krimi fertiggestellt, der geht jetzt ins Lektorat. So, könnte ich jetzt zu dir gehen und sagen, hier, kannst du mal lesen, ob ich da irgendwelche Fehler gemacht habe oder wie funktioniert das?
Ja, im Prinzip schon. Also ganzer Krimi, das wäre natürlich schon relativ viel. Also,
aber das ist ein schöner Krimi.
Ich würde es bestimmt gerne lesen, aber...
Ich komme drauf zurück.
Aber so an für sich, wir haben eine eigene Website, litreba.de, also Litreba ist die Abkürzung für literarische Rechtsberatung. Und darüber kann man dann so Anfragen stellen und eben dann auch, dann kriegt man so ein Team, also es sind momentan 2 Studierende so zugeteilt, die diese Beratung machen und die sich dann entweder Fragen beantworten, weil manchmal will man ja was wissen, bevor man es ausschreibt, dass man irgendwie so eine Plot-Idee hat und wissen will, ist das jetzt rechtlich jedenfalls irgendwie nachvollziehbar oder geht das völlig vorbei an allem. Man kann aber auch da Passagen hinschicken, Texte und sagen, hier, ich möchte, dass das mal überprüft wird. Beim ganzen Buch müsste man gucken, die Rechtspassagen wären ja wahrscheinlich doch eher beschränkt auf so bestimmte Kapitel. So, ja, also klar, ich würde davon ausgehen, dass man das wahrscheinlich eher macht. Erstmal, auch wenn bestimmt das ganze Buch sehr interessant ist, aber je nachdem, wie viele Anfragen wir dann so haben, ist es vielleicht ein bisschen viel.
Ja. Habt ihr da jetzt schon, also ist das jetzt gerade, habt das jetzt gerade begonnen, das Projekt? Habt ihr schon Anfragen?
Ja, also es ist tatsächlich ein Projekt, was so gerade begonnen hat. Also wir haben im Wintersemester angefangen, diese Website aufzubauen, die Studierenden ja zu informieren und eben uns so ein Team aufzubauen, die auch bereit sind, das zu machen, weil die bekommen dafür eigentlich nichts. Das ist quasi ehrenamtlich, einfach aus Interesse. Da haben wir aber eine Gruppe, das läuft jetzt so alles. Das heißt, wir sind jetzt gerade auch ein bisschen aktiv auf der Suche nach weiteren Anfragen. Wir haben schon welche gehabt. Teilweise ging es ein bisschen in eine andere Richtung, weil es auch Autoren gibt, die so urheberrechtliche Fragen stellen. Darf ich ein Buch schreiben über den Kanzler und da irgendwie dem unterstellen, hätte einen Mord begangen? Also das sind aber echte Rechtsfragen und das ist nicht der Fokus von unserem Projekt. Also bei uns geht es wirklich nur um diese fiktionalen Texte. Deswegen haben wir auch keine großen Haftungsprobleme. Wenn wir jetzt wirklich was ganz falsch machen sollten, also die Studierenden werden schon beaufsichtigt von Leuten, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, aber letztendlich ist dann so ein Fehler in irgendeiner Rechtsbewertung, der nur in einem Krimi ist, auch nicht so dramatisch, wie wenn man jetzt wirklich jemandem irgendwie falsche Rechtsratschläge gibt. Also das ist so der Vorteil.
Also ich glaube, wenn die Folge draußen ist, dann habt ihr zu tun.
War das für uns auch sehr interessant jetzt so, weil das einfach, ich vermute mal, eure Hörer sind einfach Leute, die sonst nicht sich auf der juristischen Fakultätsseite der Heinrich-Heine-Universität informieren oder im Instagram zum Lehrstuhl, sondern einfach andere Leute. Und das wäre natürlich super, wenn wir darüber dann auch an die Leute kommen. Weil wir hoffen ja, dass wir das Projekt ist jetzt erstmal so gestartet, aber dass wir es eigentlich langfristig fortführen wollen. Dafür brauchen wir natürlich auch dann irgendwie einen guten Input-Output, damit das irgendwie Spaß macht.
Jetzt muss ich gerade nachfragen, weil mein erster Gedanke war, das ist total nett, dass ihr das macht. Das ist ein sehr, sehr liebes Angebot. Aber es klingt jetzt für mich so, als wärt ihr halt auch froh, wenn was kommt. Das heißt, das nutzt euch insofern, als dass dann die Studierenden üben können. Oder was ist da die Win-Win-Situation?
Ja, genau. Also für die Studierenden ist das generell diese ganze Rechtsberatung während dem Studium natürlich die Gelegenheit, einfach ein bisschen Recht anders zu denken. Also So ein juristisches Studium ist schon relativ schwierig. Man schreibt immer so Gutachtenklausuren immer im selben Muster. Und wenn dann jemand kommt mit einer ganz anderen Frage, dann denkt man nochmal anders drüber nach. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Mehrwert. Plus sehr viele Juristen lesen gerne. Es gibt ja auch sehr viele Juristen, die Bücher schreiben. Also weil das ist, glaube ich, für viele einfach so interessant. Und auf die Idee so zu dem Projekt bin ich mal gekommen auf einer Tagung zu Recht und Literatur, die eine Kollegin in Köln ausgerichtet hatte. Und da hatte ich auch einen Vortrag gehalten und da ging es um das Thema, was macht eigentlich eine falsche Rechtsdarstellung, die ganz weit verbreitet ist, so mit dem Verständnis der Leute. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade so Belehrungen werden oft ein bisschen falsch dargestellt oder irgendwelche Zeugenvernehmungen werden dann nicht so klar gekennzeichnet. Das kann auch dazu führen, dass die Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich für Rechte haben und dass sie denken, das ist normal so, während es eigentlich rechtlich falsch läuft. Und das war so ein bisschen mein Gedanke, dass man vielleicht jedenfalls gucken könnte, ob man da die Qualität der Rechtsinformationen in ja so Populärwissenschaft, also Film, Fernsehen, Büchern, man die ein bisschen anhebt, dass die Leute nicht so ganz falsche Vorstellungen haben. Das wäre so mein Endziel so ein bisschen. Also ist natürlich schon ein sehr großes Ziel und ob wir das jetzt alleine so erreichen können, aber ich glaube, wenn man dann da eine etwas realistischere Einschätzung hat, fühlt man sich vielleicht auch in dem Rechtssystem ein bisschen besser verhaftet oder hat das Gefühl, man versteht es besser.
Was sind so die typischsten Fehler, über die du dich in Filmen oder Büchern ärgerst?
Ja, ganz typisch ist natürlich, was eigentlich ein Mord ist. Also das wissen viele Leute nicht, dass nicht jede vorsätzliche oder absichtliche Tötung direkt ein Mord ist.
Darf ich lösen? Nein, lösen nicht, aber raten. Ich glaube, gehört zu haben, es muss aus Niedertracht sein.
Mit niedrigen Beweggründen.
Ja, oder das, so.
Genau, es gibt, entweder hat man eine bestimmte Motivation, also niedrige Beweggründe, Habgier, also man tötet jemanden, weil man Geld haben möchte, was man sich dadurch verspricht. Gibt noch andere Beweggründe, die stehen im Gesetz alle aufgelistet. Oder auf eine bestimmte niederträchtige Art und Weise, also eine bestimmte gefährliche Art und Weise. Heimtückisch heißt das bei uns. Zum Beispiel, wenn man jemandem Gift irgendwie in den Tee schüttet. Und so, das ist ja Cozy Crime, Standard-Plot. Jemand wird dann vergiftet durch irgendwie Essen, Kekse.
Hatte ich auch schon.
Ja, genau. Schon, kommt da häufiger vor. Das wäre dann eine heimtückische Tötung, das wäre dann auch Mord. Aber jetzt, dass man einfach beabsichtigt, jemanden zu töten, würde alleine eben nicht als Mord gewertet werden.
Okay.
Und da braucht man diese zusätzlichen Faktoren. Und das wird sehr, sehr oft falsch verstanden, weil das im Ausland eben auch anders ist. Und viele Leute informieren sich ja auch so ein bisschen über Serien und so US-amerikanische Krimiserien haben halt ganz andere Definitionen. Die sind nicht unbedingt übertragbar.
Okay. Also wie könnte ich jemanden töten, ohne dass es mir als Mord ausgelegt wird? Ich frage nur für eine Freundin.
Schlimm genug.
So. Offen, zum Beispiel in einem offenen Kampf, also ohne dass man irgendwie, ohne dass die andere Person arglos ist, sondern wenn die andere Person damit rechnet, dass es jetzt gefährlich wird und man bringt dann jemanden um, dann wäre es jedenfalls nicht heimtückisch.
Ja. Und die Motivation. Also so das klassische Duell, das man man früher so hatte.
Ja, oder in neuerer Zeit ist das öfters auch relevant bei häuslicher Gewalt, die tödlich endet. Ist es dann so, dass es manchmal auch wirklich offene Konflikte sind und dann wäre eben dieses Merkmal der Heimtücke nicht erfüllt. Möglicherweise aber niedrige Beweggründe, also je nachdem, worum es dann geht.
Ja.
So, aber das ist jedenfalls so der Hauptpunkt, den, glaube ich, alle Jurastudierenden, das lernt man bei uns schon relativ früh, was Mord ist. Da gibt es dann so einen Aha-Effekt und dann merkt man eben, dass viele Leute diesen Unterschied nicht kennen. Also, woher auch? Das ist jetzt auch nicht so ganz naheliegend. Aber das wäre sowas, könnte man sicherlich sich drüber austauschen. So, also im Prozessrecht, da gab es mal Kollegen, die haben mal einen Tatort untersucht, was dann da so für Ermittlungsfehler auftauchen. Und das häufigste war eben, dass bei Vernehmungen nicht richtig belehrt wurde. Man muss den Leuten schon sagen, dass sie Zeuge sind oder Beschuldigte und was sie für Rechte haben. Das ist natürlich sehr langweilig, wenn man das immer wieder hört. Das heißt, es wird oft rausgeschnitten, aber eben häufig fangen die dann so ein Gespräch an mit jemandem, den sie irgendwie verdächtigen, ohne das offen zu legen. Und das wäre jetzt prozessual dann als Beweis so nicht verwertbar. Das kommt sehr oft vor, auch in Büchern, dass dann irgendwie so versucht wird, da irgendwie den Leuten Informationen zu entlocken, ohne das offen zu legen. Und so gehen eigentlich Strafverfolgungsbehörden jetzt jedenfalls nicht so vor. Also.
Also wenn man irgendwie sich als irgendjemand anderes ausgibt, um da Informationen bekommen zu können, damit kann man am Ende gar nichts anfangen im Prozess.
So. Ja, also wenn das die Polizeibeamten machen, ohne dass das eine Maßnahme ist, die es erlaubt. Also man kann auch verdeckte Ermittler einsetzen, dafür gibt es aber bestimmte Regeln. Und das wird in Büchern wird das öfters so unter der Hand, dann machen die es irgendwie in ihrer Freizeit oder so. Das ist dann schon riskant. Also das wäre oft dann nicht verwertbar.
Hm. Na gut, da bin ich bei meinen Cozy Crimes außen vor. Ich meine, die fragen einfach, es sind ja auch keine Ermittler und Ermittlerinnen. Und ob die nachher verurteilt werden oder so, das lasse ich ja sowieso meistens außen vor. Ne?
Genau, also das ist dann so die Lösung, wenn man irgendwie Leute hat, die nicht Polizeibeamte sind oder irgendwie in der Justiz zu tun haben, sondern einfach so als Privatperson irgendwas ermitteln. Hm. Cozy Crime kommt häufiger vor, Haushälter oder Leute, die irgendwie vernetzt sind oder in der Kirche aktiv oder so, die das dann sich ansehen, dann sind die an diese Regeln auch nicht im gleichen Umfang gebunden. Dann stellen sie auch weniger Rechtsfragen. Aber so, es gibt ja viele Krimis, wo dann polizeiliche Ermittlungen dargestellt werden, die eigentlich eben diesen Regeln folgen müssten.
Das heißt aber, wenn jetzt Veras Krimis an der Stelle, wo dann die Steuerfachangestellte zum Beispiel rausgefunden hat, wer der Mörder ist, wenn die an der Stelle weitergehen würden, dann würde sie das ja der Polizei übergeben und die müssen dann nochmal irgendwo ganz von vorne anfangen, um Beweise zu sammeln.
Ja, die hätten dann die Zeugenaussage dieser Steuerfachangestellten, aber das alleine würde als Beweis jetzt wahrscheinlich nicht ausreichen, jemanden zu verurteilen, sondern dann würden die wahrscheinlich nochmal vielleicht Durchsuchungen oder durch irgendwelche anderen Maßnahmen versuchen, auch das zu verifizieren, ob das stimmt. Sonst könnte ja jeder einfach zur Polizei gehen und irgendeine Geschichte erzählen. Das würde man dann sicherlich noch irgendwie überprüfen und es ist auch nicht alles rechtlich verwertbar, was Privatpersonen so machen. Also wenn die jetzt anfangen, Leute zu foltern, also dann geht das schon nicht. Cozy Crime wäre das dann sicherlich nicht mehr.
Nee, das geht nicht.
So, also das sind dann auch rechtlich schon auch spannende Fragen, aber eben für den Plot, der meistens ja endet, wenn man weiß, wer der Täter war bei diesen typischen Büchern, das ist dann okay, das kann man dann auch irgendwie offen lassen, wie die Polizei dann da vorgehen würde.
Naja. Das streife ich immer nur. Also ein großes Problem bei diesen Cozy Crime ist ja, was du gerade am Anfang ja auch schon sagtest, dass ja meine Hobby-Ermittler nicht unbedingt den Zugang zu den polizeilichen Ermittlungsdaten haben. So, aber so manche grundlegende Dinge wie Todesart oder sowas, ne, die braucht man halt gelegentlich. Und das löse ich, indem ich halt in dem einen Fall die On-Off-Beziehung mit einem Polizisten habe, ne, der natürlich eigentlich gar nichts erzählen dürfte. Aber
sagen,
dann
der setzt sich eigentlich voll in die Nesseln.
Ja, so. Wie sehr bringe ich ihn in Gefahr, wenn er da abends nach dem Schäferstündchen dann doch erzählt, wie das mit dem Fall war?
Ja, also das geht so jedenfalls nicht.
Das dachte ich mir schon.
Also die haben schon eine Geheimhaltungspflicht und dürfen jetzt nicht solche sensiblen Informationen einfach überall rum erzählen. Das kann für die Personen dann auch schon Schwierigkeiten haben. Ich denke, es wäre so Verletzung des Dienstgeheimnisses und selber Straftaten. Und natürlich gibt es auch dienstrechtliche, also einfach die typischen beamtenrechtlichen Möglichkeiten, dass man da ein Disziplinarverfahren hat, dass sie möglicherweise ihre Position verlieren. Also es ist schon ziemlich riskant. Also ich würde es nicht machen, meiner Freundin, die auch noch gerne selber ermittelt, dann irgendwelche Details anvertrauen.
Ja. Verbuchen wir es unter, er ist halt auch nur ein Mann.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, so ein bisschen muss man Kompromisse machen, sonst funktioniert es ja nicht. Das andere Thema ist natürlich, wenn da irgendwo so eine Leiche rumliegt, taucht natürlich auch mal die Polizei auf. Ne? Und ich habe jetzt durch den Kontakt mit der Kriminalkommissarin schon so ein bisschen so die Hintergrundinformationen, wie das normal aber offiziell läuft, so. Aber ich muss es halt ein bisschen schon auch weich spüren. So, jetzt habe ich den knurrigen Kriminalkommissar, der dann da auch versucht, meine Ermittlerin immer wegzuscheuchen. Welche rechtlichen Möglichkeiten hätte er im Ernstfalle, sie da wirklich auch aus dem Fall und auch von den Ermittlungen abzuhalten?
Das ist jetzt eine Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann, weil das mit Strafrecht und Strafprozessrecht jetzt auch weniger zu tun hat.
Okay.
Sondern es geht ein bisschen in andere Rechtsbereiche rein und gerade so, wie jetzt praktisch die Polizei ermittelt, ist natürlich was wir an der Uni auch nicht aus erster Hand wissen. So, wir haben unter unserem Beraterteam auch Leute, die aus der Praxis, die dann dazu vielleicht auch mehr sagen könnten, aber jetzt nicht zwingend aus der Polizei. Also deswegen Das wäre so ein Punkt, da müssten wir es auch erstmal recherchieren. Dafür gibt es sicherlich Literatur, also wir kriegen das raus, aber so ganz spontan auf Anhieb kann ich das auch nicht sagen.
Ja, gut, ja. Vielleicht werde ich dann mal auf die Webseite gehen und das mal reintippen.
Ja, sehr gerne. Also unsere Studenten warten auf solche Anfragen.
Ja, genau. Wenn ihr, also der erste Gedanke, als ich gehört habe, literarische Rechtsberatung, war ja auch, was du am Anfang schon mal erwähnt hattest, war auch so Sachen, ja, wie schütze ich meinen Titel, wann gefährde ich Namensrechte in meinem Buch, wenn ich jetzt die Leiche oder der potenzielle Täter heißt, was weiß ich, Uwe Meier, ne, und es gibt einen Uwe Meier, kann der mich dann verklagen? Sind das Fragen, die ihr auch löst?
Nein, wir tatsächlich nicht. Also wir haben uns beschränkt auf wirklich fiktive Inhalte in fiktionalen Texten, also auch jetzt nicht Sachbücher, wenn jetzt ein Kollege kann mir nicht sein Lehrbuch schicken und sagen, schau mal, ob alles richtig ist oder so. Also,
nee, das meint ihr nicht.
Sondern das wäre so eine Frage, die zum Beispiel die allgemeine Law-Klinik der HHU oder auch an anderen Universitäten, die könnten sowas recherchieren. Also die sind dann auch, werden so von Anwälten teilweise auch angeleitet. Und da ist eben diese Verschwiegenheitspflicht, die es eben nicht gibt bei studentischen Rechtsberatern, also noch nicht, es gibt gerade so einen Gesetzentwurf, den auch ein Zeugnisverweigerungsrecht gewähren will, die ist dann nicht so wichtig in diesem Fall. Mhm. Also weil natürlich darf man jetzt nicht den Plot irgendwie selber nutzen, aber so an für sich das keine sensible Rechtsfrage.
Mhm.
Aber das ist nicht der Fokus von unserem Projekt und das sind auch Sachen, mit denen ich mich zum Beispiel gar nicht beschäftige in meiner Forschung, weil es auch mit Strafrecht dann nichts zu tun hat, sondern das sind so urheberrechtliche Fragen.
Ja, genau. Das war so die erste Intention, als ich das so literarische Rechtsberatung hätte, weil da gibt es ja schon mal Probleme. Ich weiß von einer Kollegin, die irgendeine Nordseeinsel-Krimis schreibt und da halt tatsächlich so den Fall hatte, ne, dass sie den Täter einem Namen gegeben, so einen Allerweltsnamen. Und es gab dann tatsächlich einen Menschen auf dieser Insel, der genauso hieß und der sich dann in seinen Persönlichkeitsrechten irgendwie geschädigt gefühlt hat. So. Wobei ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, wenn man irgendjemand Fritz Müller nennt, glaube ich nicht, dass man da so sagen kann, aber egal. Aber wie gesagt, dann wissen wir jetzt, da bist du nicht die Richtige. Schauen wir die andere Rechtsberatung. Ne?
Genau.
So. Du sagtest, ihr seid da so ganz am Anfang. Habt ihr schon besonders spannende Fragen gehabt?
Leider noch nicht, weil wir wirklich ganz am Anfang sind. Also das wäre schön. Ich würde jetzt gerne so ein paar spannende Anekdoten und Sachen erzählen können. Dann muss ich vielleicht in einem Jahr nochmal wiederkommen, wenn wir dann das...
Ja, gut. Da reden wir drüber. Ne? Dann hast du ja auch alle meine Bücher gelesen und weiß halt. ja. Kannst du denn so als Strafrechtsprofessorin, kannst du eigentlich noch entspannt Krimis lesen oder tust du das gar nicht mehr?
Also ich lese tatsächlich lieber Krimis, die nicht in Deutschland spielen, sondern irgendwo so UK oder irgendwo in einem US-Staat, weil dann interessiert mich das nicht so sehr. Dann weiß ich eh, das Rechtssystem kenne ich nicht so gut.
Ja.
Man merkt schon, ob das Leute sind, die sich auskennen oder nicht. Also das merkt man so einfach an der Art, wie das beschrieben wird. Aber das ist für mich dann ein bisschen entspannter. Oder halt in Deutschland dann eher so, ja, dann auch eher so Richtung Cozy Crime, wo es jetzt nicht wirkliche polizeiliche Ermittlungen sind, sondern einfach irgendwelche Leute sich da so privat rein, das geht dann schon eher. Es klappt schon. Also in vielen Büchern sind auch gar nicht so detaillierte Rechtsinformationen dazu und ich kann das dann auch ausblenden. Ich denke, okay, was die Polizei da macht, naja, ob das so ginge, das klappt dann schon auch. Ich lese tatsächlich sehr viele Krimis, also das klappt immer noch.
Ja, ich dachte tatsächlich vorhin, also das eine sind natürlich so die Fragen, die während der Ermittlung aufkommen, was darf man da und was nicht. Aber es gibt ja auch Geschichten, die eben vor Gericht direkt spielen, Geschichten über Staatsanwältinnen oder so. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, gerade so vielleicht unsere Generation, die mit Barbara Salisch und Co. aufgewachsen ist, dass da auch sehr, sehr viele Dinge in den Köpfen kursieren, die völliger Schwachsinn sind. Oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Ja, also sowas wie Barbara Salisch und so kann ich tatsächlich nicht gucken. Also dann denke ich mir, das ist wirklich nicht an den Haaren herbeigezogen. Und dabei ist sie sogar Juristin, wenn ich mich nicht... Also, aber natürlich fürs Fernsehen müssen die Sachen vielleicht einfach ein bisschen spannender sein. Also niemand möchte irgendwie einen Film sehen, wo der Staatsanwalt im Büro sitzt und irgendwelche Akten, Informationen anfordert und dann die Gerichtsverhandlung nach, weiß ich was, 10 Minuten mit einem Vergleich endet oder so. Sowas ist dann halt nicht spannend. Das verstehe ich auch und das ist bei unserem Projekt ja auch wichtig, dass die Autoren eben auch ein bisschen sagen müssen, was wollen sie eigentlich? Wollen sie diese Authentizität oder wollen sie es wissen und machen es dann trotzdem anders. Das finde ich auch okay, wenn man dann denkt, okay, mein ganzes Buch funktioniert nicht so, wenn ich das alles adäquat umsetze, dann mache ich es halt nicht, sondern nehme mir ein bisschen künstlerische Freiheit. Das ist halt das Schöne bei Literatur. Aber das ist tatsächlich teilweise gerade so die Darstellung von Gerichtsverfahren in Deutschland, im Fernsehen, in Serien oder im Film, die weicht schon ziemlich ab von dem, wie es tatsächlich ist. Ist auch immer erstaunlich, wenn man so sieht, also die Richter, was die für tolle Villen in Berlin oder so haben, wenn man sich mal anguckt, wie viel man so mit einem Richteramt verdient, kann das eigentlich nicht realistisch sein. Also das sieht man auch häufiger, so wo man dann denkt, ja, wo haben die denn das Geld her für diesen Porsche, wenn die einfach als Staatsanwalt arbeiten.
Wer weiß, was die noch so machen.
Ja, das kann natürlich auch, aber dieser Art Plot gibt es selten, dass man so denkt, woher hat der eigentlich, also manchmal schon in Büchern, aber eben nicht so häufig, ja.
Also das heißt, wenn ich jetzt eine Anfrage stelle, könnte ja meine Fragestellung auch sein, wie sehr kann ich von der Realität abweichen, dass jemand wie du nicht komplett die Hände über dem Kopf zusammenschlägt? Also quasi, wie weit kann ich die Realität dehnen? Was ist noch so nützlich für euch an Informationen oder an konkreten Fragen, wenn man an euch herantritt?
Ja, also natürlich muss irgendwie klar sein, worum es geht, und wahrscheinlich sind also vor allem die rechtsbezogenen Aspekte wichtig und nicht dann der Elevator-Pitch des Buches. Also so, das ist dann meistens dann wahrscheinlich nicht so relevant, sondern es sind ja oft eher so Passagen, um die es geht. Ich vermute auch, dass es so sein wird, dass man vielleicht mal öfters hin und her schreibt, um dann irgendwelche Fragen zu klären, die vielleicht wichtig sind für diese Beurteilung. Ansonsten hoffe ich eigentlich auch, dass wirklich sehr diverse Fragen kommen. Also klar, dass man Textpassagen vielleicht überprüft, aber vielleicht auch wirklich so Fragen, ja, wie kann ich das denn machen? Wäre das noch Notwehr oder eben nicht? Also, dass man so Rechtsfragen vielleicht aufwirft. Notwehr ist ja auch was ganz gerne mal in Büchern vorkommt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, wenn das so wäre, dann könnte man das noch darunter fassen. Das wäre möglich, aber so und so dann definitiv nicht mehr. Das wird auch öfters, also es ist halt auch ein relativ kompliziertes Konzept, und das wird in Büchern dann oft ein bisschen falsch dargestellt oder etwas lückenhaft dargestellt.
Ja, gerade bei so Gerichtsszenen ist man ja doch sehr von den amerikanischen Serien und von Juries und sowas beeinflusst. Und ich habe in einem Roman, witzigerweise keinem Krimi, das war der Liebesroman, da habe ich mal eine Gerichtsszene rein gemacht, wobei ich mich dann halt so erinnert habe, wie ich selbst mal, jetzt nicht wirklich strafrechtlich, aber immerhin mal vor Gericht war. Und so, da kam dann auch die Rückmeldung von irgendeiner angeblichen Fachperson, die meinte, das wäre ja völlig falsch beschrieben. Wobei, auch das ist die Erfahrung, wann immer ich Szenen in Bücher schreibe, die ich exakt so erlebt habe, kriege ich die Kritik, dass die unrealistisch sind. So, das ist von daher, und es ist ja auch speziell auch, wie gesagt, wie du es ja schon richtig gesagt hast, unsere Vorstellung, wie das Rechtssystem arbeitet, ist halt sehr geprägt von dem, was wir in Krimis und so sehen. Und das ist ja nun mal überhaupt nicht realistisch. Ne? Und von daher bewerten das die Leute auch so. Und da muss man als Autorin auch immer wieder aufpassen, wie weit bewege ich mich Richtung Realität, was dann dazu führt, dass die Leser es als unrealistisch empfinden. Also es ist immer so eine Gratwanderung eigentlich. Ne?
Wir hatten auch mal überlegt, also ursprünglich, ob wir quasi in diesem Projekt so eine Art Gütesiegel haben, dass man quasi sagen kann, okay, der Roman wurde gegengecheckt oder dieses Buch von Die Treber. Haben wir bis jetzt aber noch nicht gemacht, weil da müssen wir wirklich das ganze Buch in der Veröffentlichungsfassung lesen und überprüfen, müssen auch alle unsere Anmerkungen umgesetzt werden. Halten wir jetzt noch nicht so für so realistisch und den Mehrwert ist dann wahrscheinlich auch nicht so groß, weil die meisten Leser interessiert es jetzt auch nicht so sehr, wie authentisch das Geschehen also, jetzt ist.
Die lesen ein Buch von einer Steuerfachangestellten in Grefrath, die Mordfälle erklärt. Die wollen keinen Realismus. Also ganz ehrlich, ne?
Ja. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht das mal in der Danksagung oder im Impressum irgendwie erwähnt. Definitiv. Also ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die ist Rettungssanitäterin gewesen, und der gebe ich dann entsprechende Szenen, wenn irgendwie sowas passiert. Und dann schreibe ich das halt hinten rein, dass die sich das angeschaut hat und dass ich ihr dafür danke. Würdet ihr sowas wollen oder?
Ja, ich fänd das gut. Also auch gerade für die Studierenden, so als Wertschätzung, dass man eben sieht, okay, die haben sich Mühe damit gemacht eben, und dann wird das auch anerkannt und honoriert.
Ja, absolut. Nee, ich schreibe das auch immer rein, auch wenn jetzt hier meine Kommissarin liest oder bei dem Niendorf-Krimi hatte ich ja auch den lieben Erik als Kollegen, der da alles gelesen hat, ob ich das Lokalkolorit richtig erwischt habe und solche Sachen. Das kommt natürlich immer auf die Dankesseiten rein.
Also so. Habt ihr dann sehr viele so Testleser, die dann oder so Fachtestleser, die dann die Bücher so ein bisschen überprüfen? Also ist das üblich?
Ja, absolut. Also üblich definitiv. Also viele, ja. Weiß ich nicht, hängt jetzt von den Themen ab, ne? So, ich hatte jetzt bei dem neuen Krimi Frau Appeldorn, die tote Diva, da geht es ja ein bisschen so in die Musikszene rein. Da habe ich halt eine mir bekannte Musikerin aus der Klassik gebeten, da mal rüber zu lesen, ob ich das einigermaßen richtig, ne, wenn da irgendwelche Verdi Opern beschrieben werden, dass ich das einigermaßen richtig mache. Also so vom Thema schon suche ich schon immer, dass ich da jemand habe, die da mal kritisch drauf guckt. Wie ist es bei dir, Tamara?
Also tatsächlich, ich überlege gerade, am meisten sind es tatsächlich so gesundheitliche Sachen. Mhm. Wenn jemand im Krankenhaus ist oder der Notarzt kommt oder so, dass ich dann wissen will, was würden die jetzt machen, welche Krankheiten sind realistisch. Ich überlege gerade, was ich sonst noch so für, aber ja, einmal hatte ich einen Sportler, der sich ein Sportthema angeschaut hat. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, da reicht mir jetzt so eine einfache Recherche nicht, dass ich das einschätzen kann, dann gucke ich schon, dass ich da jemanden finde.
Ich hatte auch bei der Frau Appeldorn-Krimi gibt es ja den Sidekick-Professor Alikan Büyüktürk, der ist Germanistik-Professor im Übrigen. Da habe ich dann auch am Anfang mal einen türkischstämmigen Testleser gehabt, um einfach zu gucken, habe ich so das Türkische richtig und richtig beschrieben oder bin ich da vielleicht in irgendwelche Klischees reingerutscht oder so, ne?
Wobei, da sind natürlich auch zwei Kategorien, sag ich mal. Das eine ist wirklich so, prüfen, ist das inhaltlich korrekt, ergibt das so Sinn? Und das andere ist dann Sensitivity Reading, wenn es um marginalisierte Gruppen geht oder so. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schwerpunkt. Das ist
nochmal eine andere Stufe, ja.
Genau, ja, also gerade bei medizinischen Sachen kann ich mir das schon vorstellen, dass man da diese Testleser auch braucht, ja.
Ja, genau. Oder mal zumindest mal einen Arzt fragen, wenn die jetzt der und die Verletzung hat, wie lange dauert das? Was, sie kommen ins Krankenhaus, was machen die da? Kann ich die mit der Gehirnerschütterung am nächsten Tag schon wieder rausschicken und solche Sachen? Da fragt man natürlich.
Oder andersrum, okay, ich möchte, dass sie notfallmäßig und es ist wirklich brenzlig ins Krankenhaus kommt, aber ich will auch, dass sie am nächsten Tag wieder zu Hause ist. Ja, genau. Was hat sie?
Ja. Genau. Nein, und also auch rechtlich, also von daher finde ich das schon. Ich muss gestehen, dass ich da ja meistens relativ locker drüber hinweg gehe. Wie gesagt, das ganze Setting ist nicht realistisch. Von daher kann mich jetzt da keiner mit mir schimpfen, wenn ich da jetzt irgendwie die Aktion eines Anwalts nicht super realistisch beschrieben habe. Aber die Frage ist schon da. Also, ne, also so eine gewisse Unsicherheit. Ich habe auch immer Angst vor den ersten Rezensionen, dass mir genau das um die Ohren gehauen wird. Ist bisher toi 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 noch nicht passiert, aber wer weiß, ne?
Ja, ich glaube, das Ding ist ja, wie man auch immer so schön sagt, du kannst die Regeln brechen, wenn du sie kennst. Insofern ist es ja zumindest sinnvoll anzufragen, wie wäre es denn richtig? Und dann kann man sich überlegen, wie man es umsetzen möchte. Aber dass man zumindest weiß, das hier ist jetzt richtig und das ist nicht richtig.
Ja. Nee, also von daher sehe ich da durchaus Bedarf für euer Angebot. Und wie Tamara schon sagte, nach Ausstrahlung dieser Folge dürfte auf der Webseite ein bisschen was kommen. Ne?
Ja, das würde uns, wie gesagt, sehr freuen. Also
den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, falls ihr den nicht mitbekommen habt.
Ich bin ja auch die Regio-Schwester West der mörderischen Schwestern. Ne? Also das sind ja die Krimi-begeisterten Frauen. Da werde ich das natürlich auch verbreiten. Und ja, also da bin ich sicher, dass die eine oder andere Frage bei euch landet. Und dann, ne, ich schicke ja immer Dank bei den Menschen, die beteiligt waren, dann das Printbuch mit Widmung hin. Also baut schon mal Regale auf, ne?
Regale gibt es an der Uni zuhauf, also genug.
Ja. Anne, gibt es noch was du dir noch wünschen würdest von unseren Hörern oder bist du alles losgeworden?
Also ich würde vielleicht nur noch mal sagen, dass es nicht nur um Strafrechtsfragen geht. Also wir kamen jetzt auf das Thema Krimis, weil es einfach sehr nahe liegt. Und das kommt auch am häufigsten vor, Strafrecht, Strafprozessrecht. Aber es kann auch sein, dass man bei einem Roman irgendeine familienrechtliche Frage hat oder eben Erbrecht, kann ich mir gut vorstellen. Arbeitsrecht, also es gibt ganz viele Rechtskonflikte, die man irgendwie in Büchern einbaut. Und unsere Studierenden sind ja Volljuristen, also angehende Volljuristen. Das heißt, die kennen sich auch in den Bereichen jetzt aus. Also da haben wir auch Leute, die das ein bisschen überwachen, die das auch häufiger machen. Also das wäre jetzt nicht limitiert. Limitiert ist es allerdings auf deutsches Recht, unser deutsches geltendes Recht. Also es ist nicht eine Frage, wie war denn das Familienrecht alten Byzanz? Das können wir jetzt auch nicht beantworten, weil das machen wir hier an der Uni auch nicht. Also das ist so ein bisschen die Einschränkung.
Ja.
Also die historische Krimis auf Norderney schreiben, die müssen gucken, wie sie klarkommen.
Ja.
Ja. Wobei ich jetzt gerade überlege, wenn ich das nächste Mietrechtsproblem habe, sage ich einfach, ich schreibe da ein Buch drüber. Wie ist das?
Aber dafür gibt es ja auch die Law Clinic, also die allgemeine Law Clinic. So, da kann man dann solche Anfragen stellen, die tatsächlich so echte Fälle im realen Leben betreffen. Da können sich auch die Leute hinwenden mit diesen Urheberrechtsfragen. So, das einfach gibt es hier auch an der HHU, gibt es eben auch in vielen anderen Unis und da kann man das dann auch klären lassen. Und das kostet eben auch nichts. Das ist jetzt für so eine erste Einschätzung erstmal ganz praktisch.
Ja, das ist gut zu wissen. Wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja schön. Ja. Ja, super, liebe Anne. Dann wünschen wir dir und deinen Studierenden sehr, sehr viel Erfolg und sehr, sehr viel Spaß bei diesem Projekt. Ich glaube, ihr kommt da an sehr interessante Themen ran. Und ja, aber du musst dich aber bei uns dann auch noch den total kritischen Buchbubble-Frage stellen. Ne?
Jawohl, liebe Anne. Welches Buch hat dich als Leserin denn zuletzt im positivsten Sinne überrascht?
Ja, da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, weil die meisten Bücher mich tatsächlich nicht überraschen, wenn man bei bestimmten Genres so man einfach ungefähr weiß, worauf es hinausläuft. Genau. Das ist auch nicht schlimm. Man liest es ja auch ein bisschen, weil man eben deswegen, weiß, okay, am Ende wird der Fall gelöst, am Ende kommt das Paar zusammen und das ist auch ganz gut so. Was mich tatsächlich überrascht hatte, war Binding 13 von Chloe Walsh. Das hatte ich im Urlaub gelesen, da war ich im Ausland und dann gab es eine Young Adult Literature auf Englisch und dann habe ich gedacht, das ist sowas wie, ja, so wie Save Me, Maxton Hall, so diese Richtung, also ein bisschen seichter Eskapismus und tatsächlich kamen dabei ziemlich schwere Themen vor. Es war natürlich auch so eine Teenager-Romanze, aber es ging sehr viel um häusliche Gewalt und es war auch sehr realistisch dargestellt und das hatte ich bei dem Genre wirklich überhaupt nicht erwartet und das hat mich mega positiv überrascht. Ich habe dann auch alle weiteren Bücher der Reihe gelesen, die auch bei so sehr richtig schweren Themen geblieben sind. Und das finde ich für die Zielgruppe auch wirklich eine gute Sache.
Ja, prima. Spannend. Mhm. Und was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Ja, das ist natürlich jetzt eine Hardcore-Frage.
Ja.
So, also ich würde sagen, dass man mehr mit Leuten kommunizieren sollte, die in der gleichen Situation sind. Dass man wirklich sich nicht so abkapseln sollte, wenn man ein Problem hat, sondern dann mehr das Gespräch suchen muss und dass man auch nicht so kopieren sollte, welche Lösung für andere passt, sondern wirklich seinen eigenen Stil finden muss. Das kann man, glaube ich, auf viele Probleme übertragen, aber das ist, glaube ich, deshalb nicht weniger wichtig.
Absolut, den kann ich gut verstehen, das stimmt.
Und zum Schluss, welchen Satz sollten sich alle AutorInnen über ihren Schreibtisch schreiben?
Dafür musste ich tatsächlich recherchieren, weil wir das eigentlich in der Wissenschaft nicht so machen. Und ich bin dann auf einen Satz gestolpert von Mark Twain. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Und das gilt auch sehr gut.
Ja, den finde ich super, ja, der ist super, ja.
Es gilt auch sehr gut für das Schreiben von wissenschaftlichen Texten, wo man auch jetzt nicht falsche Wörter, überflüssige Wörter haben sollte, aber man kann das sicherlich auf jede Art des Schreibens übertragen. Ja,
absolut.
Absolut.
Ja, liebe Anne, es war sehr erhellend und ich bin absolut sicher, dass ihr jetzt ganz, ganz viele Anfragen bekommt. Ich werde jetzt das aktuelle Manuskript auch nochmal durchgucken, ob ich da nicht vielleicht noch was rechtlich besser klären sollte. Es war toll, dass du heute hier bist. Viele, viele Grüße an deine Studierenden. Ne? Und ich wohne ja nicht weit weg von Düsseldorf, also vielleicht trifft man sich auch mal bei irgendeinem literarischen Kreis oder beim Stammtisch der mörderischen Schwestern. Ihr seid herzlich willkommen. Und ja, an euch da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, nicht? Ihr müsst uns folgen, wo immer es geht. Und natürlich nächste Woche wieder einschalten, uns weiterempfehlen. Also bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Danke, Anne. Ciao.
Ja, danke auch von mir. Tschüss.